Ja, danke für diese Lesung gerade aus dem Philipperbrief. Und das soll auch unser Predigttext sein heute Morgen. Also wer mitlesen möchte, ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi in Kapitel 3. Und darum ging es auch in diesem Lied, das ich gerade vorgetragen habe. Ich finde, dieser Text ist einer der persönlichsten von Paulus, die er geschrieben hat, weil er darin so sein Herz irgendwie offenlegt und seine Leidenschaft zeigt, das Feuer, was in ihm brannte. Und heute, und ich sage später noch, warum ich gerade heute darüber predige, weil das hat was mit der Jahreswende zu tun, finde ich, dieser Text. Ja, und wir wollen das so machen heute Morgen, dass wir auf diesen Text schauen. Und ich habe 7 Fragen an diesen Text, die ich mit euch durchgehen will. Und ich sage euch die Fragen kurz einmal und dann gehen wir so Frage für Frage durch. Frage 1 ist, warum sollen wir uns an Paulus orientieren? Frage 2 ist, was hat dieser Text mit der Jahreswende zu tun? Frage 3 ist, wie wirkt dieser Text auf unsere Generation, auf Leute, die im Jahr 2020 leben? Frage 4 ist, was sagt dieser Text konkret für unsere Zeit, für unseren Ort hier in Deutschland? Und dann Frage 5 ist, was bedeutet es, Leidenschaft für Jesus zu haben? Frage 6, was hindert Leidenschaft für Jesus? Und Frage 7, was war der Motor von Paulus' Leidenschaft für Jesus? Also ihr merkt, das Oberthema heute soll sein Leidenschaft für Jesus. Da war also dieser Paulus, der einst Verfolger war von der Gemeinde, der von ganzem Herzen Jude war, ein ganz strenger Pharisäer und darin super wurde, total angesehen wurde. Und dieser Paulus begegnete auf der Straße nach Damaskus Jesus, hatte eine übernatürliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und sein ganzes Leben änderte sich von einer Sekunde auf die anderen, auf die andere. Und in diesem Brief hier in Philipper 3 macht Paulus so sein Herz auf und wir können was spüren von dieser Leidenschaft, die er hat für diesen Jesus. Und wir wollen von Paulus lernen. Wir wollen uns an ihm orientieren. Er sagt das hier in Vers 17: Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Das heißt, er sagt: Hey, guckt auf mich so und ahmt mich nach. Wir denken vielleicht so, Paulus, also so, wir sollen auf Gott schauen, ja, du bist ein sterblicher Mensch. Wie kannst du sowas sagen, dass wir auf dich schauen sollen? Und Paulus meint das nicht so, hey, ich bin der Supermensch, ich mache keine Fehler oder so, deshalb schaut alle auf mich. Sondern Paulus sagt das, hey, ich bin jemand, der Jesus nachfolgt von ganzem Herzen. Ich bin ein Mensch mit Fehlern. Ich bin ein sündiger Mensch, ich bin nicht vollkommen, das sagt er auch hier in diesem Text. Er sagt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Er sagt, ich bin nicht am Ende, aber er sagt, hey, ich folge von ganzem Herzen Jesus nach. Und darin ist er uns ein Vorbild. Ich liebe es ja, Biografien zu lesen. Also wenn mir jemand ein gutes Geschenk machen will, kann er mir eine gute Biografie schenken. Und weil ich einfach so viel dadurch lerne, auf Leben von anderen Leuten zu gucken. Man kann lernen von ihren Fehlern und von ihren Schwächen und man kann lernen von dem, was sie Gutes gemacht haben. Und so können wir uns heute an Paulus orientieren und auf ihn schauen. Nicht, dass wir alle so werden sollen wie Paulus jetzt und genau gleich leben sollen, nach Rom gehen sollen oder nach Griechenland gehen sollen, so wie er. Natürlich nicht. Gott hat für jeden von uns den bestimmten Ruf. Aber wir sollen uns orientieren an der gleichen Leidenschaft, die er hatte. Und wir sollen dem nacheifern, dieses Herz für Jesus zu bekommen, was Paulus hatte. Das meint er damit, wenn er sagt, seid miteinander meine Nachahmer. Wir alle sind unvollkommene Menschen. Und wir brauchen Menschen, die ein Stück weit weniger unvollkommener sind als wir, an denen wir uns orientieren können. von denen wir lernen können. Vor 2 Wochen, glaube ich, hatten wir Amadeus, ist nach dem Gottesdienst zu uns gekommen und ich saß einfach mit ihm am Tisch und das war so ein Mann, von dem ich lernen konnte, der ein Stück weit weniger unvollkommen ist als ich. Und so können wir heute Morgen von Paulus lernen, von seiner Leidenschaft für Jesus. Frage 2: Was hat dieser Text mit der Jahreswende zu tun? Wir kommen ja von Weihnachten, heute ist der 27. Und diese Woche ist die Jahreswende. 2020 wird dann Geschichte sein, 2021 wird kommen. Ich weiß nicht, was das für dich für einen Tag ist, ob es ein ganz normaler Tag ist. Ich mache meistens am Jahresende so einen Rückblick, wie wir es auch nächste Woche haben werden, wo ich schaue, okay, was hat dieses Jahr gebracht? Was hat Gott mich gelehrt? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Was will ich ändern im neuen Jahr? Wenn es dir auch so geht, kann dieser Text dir helfen. Denn was Paulus hier in Philipper 3 macht, ist eigentlich, dass er über sein Leben eine Gewinn- und Verlustrechnung aufstellt. Diese Begriffe Gewinn und Verlust kommen ja auch öfters vor. Das sind Begriffe im Griechischen auch aus der Buchhaltung, die Paulus da gebraucht. Ich weiß nicht, wer von euch fit ist in der Buchhaltung. Ich hatte nur mal einen ganz kurzen, Johnny, ja, genau, einen ganz kurzen Kurs da drin. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, aber in dieser klassischen Buchhaltung gibt es ja, glaube ich, diese Soll- und die Haben-Spalte. Wenn ich jetzt was Falsches sage, korrigiert mich so. Und in die Soll-Spalte, ich sage es jetzt ganz laienhaft, kommt all das Schlechte hin, was man verloren hat. Und die Haben-Spalte, all das Gute, was man gewonnen hat. So ganz grob, kein Einspruch, gut. Okay. Und das macht Paulus hier eigentlich. Er sagt, hey, diese Dinge auf dieser Seite, die sind für mich Verlust. Und diese Dinge auf dieser Seite, die sind für mich Gewinn. Und er schaut auf sein Leben und er bewertet sein Leben. Er sagt ganz klar, hey, das ist Verlust, das ist Gewinn. Und es ist so wichtig, dass wir das mit unserem Leben tun. Dass wir nicht einfach nur vor uns hinleben und einfach das machen, was alle anderen machen und kopflos und herzlos durchs Leben gehen. Sondern dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, unser Leben zu bewerten, unser Leben zu deuten. Und zu sagen, hey, was ist jetzt eigentlich Verlust? Was ist Gewinn? In diesem Wort bewerten steckt ja das Wort Wert. Was hat Wert und was hat keinen Wert? Und das hat Paulus hier ganz, ganz intensiv gemacht in diesem Text. Er schaut auf sein altes Leben und schaut auf all das, was er erreicht hat. Er sagt so, hey, als Jude, ja, bin ich untadelig geworden. Es gab wenig Menschen in meiner Generation, die das Gesetz so gut gehalten haben wie ich. Er sagt, hey, von meiner Familie, ich bin echter Jude, total reines Blut, sogar aus dem Stamm Benjamin, ein Stamm, der von seiner Tradition her immer zusammen mit Juda ein treuer Stamm war, der sich zu Gott gehalten hat. Aus diesem total angesehenen Stamm komme ich. Ich habe zu der absoluten Elite gehört, der religiösen Elite, zu den Pharisäern, zu denen, die es echt ernst genommen haben, alles gemacht haben. Und da sagt Paulus, hey, aber all das, was mein altes Leben bestimmt hat, das kommt hier in die Sparte Verlust. Das ist nichts mehr für mich. Und in die Gewinnsparte sagt er, aber Jesus, ihn zu kennen. Das ist alles für mich. Und so bewertet er sein Leben ganz klar. Und es ist so wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit an unser Leben bewerten und sagen, hey, was ist für mich eigentlich Verlust und was ist für mich Gewinn? Wofür lebe ich? Was will ich gewinnen? Wenn wir das nicht tun, dann reißt uns der Zeitgeist mit. Und dann gehen wir einfach mit dem automatisch, was die anderen tun, was diese Welt tut. Dann übernehmen wir kopflos, unterbewusst die Werte und das Wertesystem dieser Welt. Und da müssen wir aufpassen, weil Gottes Reich so anders ist. Weil Gottes Reich so entgegengesetzt ist dem Reich dieser Welt. Und da müssen wir uns immer wieder die Werte vergegenwärtigen, die Gott hat. Denkt einfach mal an die Seligpreisung, die erste große Predigt, die Jesus hielt, wo er die Werte des Reiches Gottes definiert. Matthäus 5 zum Beispiel, da steht Jesus auf und alle wollen wissen, okay, was predigt dieser Jesus jetzt? Und er fängt an und macht Definition von dem, was echtes Glück ist. Das Erste, was er sagt, hey, glückselig sind die Armen im Geist. Wo die Welt sagt, hey, glückselig sind die, die super smart sind und alles wissen. Und dann macht er weiter und sagt, glückselig sind die Trauernden. Wo die Welt sagt, hey, glückselig sind die, die ganz, ganz viel Spaß haben, ihr ganzes Leben lang. Und dann sagt er, glückselig sind die Sanftmütigen. Wo die Welt sagt, hey, glückselig sind die Leute, die ganz viel ihre Ellenbogen benutzen. Dann sagt er, glückselig sind die Barmherzigen. Wo die Welt sagt, glückselig sind die Leute, die starke Herzen haben, die harte Herzen haben, die um ihr Recht kämpfen können. Und so weiter. Das heißt, das Wertesystem vom Reich Gottes ist ein ganz anderes als das von dieser Welt. Und so ist es wichtig, dass wir, so wie Paulus, unser Leben immer wieder bewerten und sagen, hey, das ist für mich Verlust oder das soll für mich Verlust sein und das soll für mich Gewinn sein. Und so wollen wir heute Morgen darüber nachdenken, Verlust und Gewinn und vielleicht auch diese Woche uns hinsetzen und darüber nachdenken, was ist in meinem Leben Verlust und was ist in meinem Leben Gewinn. Deshalb, glaube ich, hat dieser Text ganz viel mit der Jahreswende zu tun. Frage 3. Wie wirkt dieser Text auf unsere Generation, sage ich mal, auf die Leute, die im Jahr 2020 leben? Ich glaube, dieser Text kann ganz schön vielen Menschen Angst machen und so unruhig auf dem Stuhl hin und her rücken lassen, weil er einfach so, so radikal ist. Radikal heißt ja von der Wurzel her. Paulus ist total radikal. Warum? Weil er im Gewinn nur eine einzige Sache hat. Und das ist Jesus selbst. Er sagt, ausschließlich alles andere kommt für mich auf die Verlustseite. Für mich ist nur Jesus alleine Gewinn. Und dann benutzt er hier sogar noch dieses Wort Dreck. Er sagt, alles andere, was mir früher Gewinn war, das halte ich für Dreck um Christi willen. Und das ist ein ziemlicher Kraftausdruck. Also mit dem Wort im Griechischen sind die Ausscheidung von Mensch und Tier gemeint. Also er benutzt ein ganz, ganz starkes Wort da. So. Und auf unsere Generation wirkt das so, wuh, Paulus, so. Also es ist ja ziemlich radikal und dann noch so Kraftausdrücke hier zu gebrauchen, da kriegt unsere Generation Angst. Denn in unserer Generation ist es ganz wichtig, sich viele Optionen offen zu lassen, möglichst auf vielen Standbeinen zu stehen, sich möglichst nicht festzulegen und möglichst überall dabei zu sein, aber nirgendwo richtig, anstatt sich zu entscheiden, hey, ich lebe für diese eine Sache. Jemand hat unsere oder die, zumindest die junge Generation, die jetzt so um die 20, 30 sind, hat jemand mal Generation Maybe auf Englisch genannt, also die Generation vielleicht. So. Die Generation, die sich nicht mehr entscheiden kann, sondern die sagt, ja, vielleicht mache ich das, aber das ist auch gut und ich könnte ja auch das machen und so viele Möglichkeiten habe. die Generation Maybe. Marlboro, die Zigarettenmarke, hat das mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das heute noch läuft, aufgegriffen in ihrer Werbung und hat Werbung gemacht mit Don't be a maybe, also sei kein vielleicht. Und hat da einen Mann abgebildet, der halt so als Cowboy irgendwie ja, sein radikales Leben lebt und hat damit so den Nerv einer Zeit getroffen, die sich nicht mehr entscheiden kann. Paulus hat das gemacht. Er hat sich entschieden. Und ich glaube, deshalb wirkt dieser Text so komisch auf unsere Generation, weil da ein Mann war, der sich für eine Sache entschieden hat, der gesagt hat, in diese eine Sache, beziehungsweise in diese eine Person, Jesus Christus, stecke ich mein ganzes Herz, meine ganze Leidenschaft. Und das schließt immer andere Sachen aus. Und deshalb wirkt dieser Text so unbequem auf unsere Generation. Wir haben Angst vor Leidenschaft. Wir setzen Leidenschaft gleich mit Extremismus oder so. Wir haben Angst davor. Jemand, der leidenschaftlich ist, der fliegt bestimmt als nächstes irgendwie ein Flugzeug in Gebäude oder so. Das ist das, was wir mit Leidenschaft verknüpfen. Aber echte Leidenschaft ist was von Gott gegebenes. Echte Leidenschaft für Jesus führt zur radikalen Liebe, so wie es in Paulus Leben war. Paulus hat total geliebt und er hat sich eingelassen darauf, sich zu entscheiden und zu sagen, hey, für mich gibt es nur einen Gewinn und das ist Jesus. Deshalb sollten wir uns nicht abhalten lassen, auch wenn dieser Text vielleicht nicht in unsere Zeit passt oder in unsere Generation passt, dem nachzueifern, diese eine Leidenschaft zu entwickeln, eine Leidenschaft für Jesus. Frage Nummer 4, was sagt dieser Text konkret auch für unsere Zeit, in der wir leben? Ich glaube, dass auch die christliche Gemeinde in Deutschland gerade durch eine Krise geht in diesen Jahren und dass es auch durch Corona irgendwie nochmal deutlich wird. Ich glaube, die Gemeinde seit 2000 Jahren war schon immer bedroht durch zwei Seiten. Und die eine Seite war Liberalität und die andere Seite war Gesetzlichkeit. Es sind immer die beiden Gefahren, die die Gemeinde bedrängt. Es gibt ja dieses Sprichwort, man kann links und rechts vom Pferd fallen. Und so können wir auch in unserer Jesus-Nachfolge links und rechts vom Pferd fallen. Wir können links vom Pferd fallen und total liberal werden. Und ich bin erschrocken, wenn ich mit teilweise Freunden von mir, alten Freunden von mir rede, die in den letzten Jahren total liberal geworden sind, total das Feuer für Jesus verloren haben und nicht mehr glauben an die Wahrheit der Schrift, nicht mehr glauben, dass Jesus der einzige Weg ist und abdriften in Liberalität. Und auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die abdriften in Gesetzlichkeit, die wieder glauben, so wie Paulus, dass sie durch irgendwie gute Leistung oder indem sie ganz, ganz besonders gut jeden Buchstaben befolgen, sich Gottes Gunst und Gnade verdienen können. Oder die jetzt in dieser Zeit ihre Meinung über Corona darüber setzen, über ihre Meinung und über ihre Leidenschaft für Jesus. Und dieses Urproblem der Gemeinde, links vom Pferd zu fallen und rechts vom Pferd zu fallen, es geht, glaube ich, auch in dieser Zeit immer weiter auseinander. Was ist die Lösung? Wie können wir uns bewahren davor, links vom Pferd zu fallen und rechts vom Pferd zu fallen? Die Lösung ist, dass die radikale Mitte Jesus Christus selbst ist. Wenn wir das haben, was Paulus hatte, diese Leidenschaft für die Person von Jesus, dann werden wir auf dem Pferd sitzen bleiben. Weil wer Jesus kennt und wer eine echte Beziehung hat zu Jesus, der kann niemals rutschen in Liberalität, weil Jesus selber die Wahrheit ist. Und wer eine echte Beziehung hat zu Jesus, der kann niemals rutschen in Gesetzlichkeit, weil er weiß, dass dieser Jesus ihm Gnade schenkt und alles schenkt, was er braucht und er sich sowieso nichts verdienen kann. Ich habe mal so eine Karikatur gesehen und es war so eine Demo und da waren so ganz viele Schilder mit gegen und da stand gegen Atomkraft, gegen das, gegen dies, gegen das. Und einer in dieser Demo hielt ein Schild hoch und da stand groß für Jesus. Ich möchte so sein und ich möchte darin wachsen, dass mein Leben zeigt, hey, für Jesus. Ich will nicht gegen tausend Sachen sein, sondern zuerst für Jesus. Mein Leben soll sich daran zeigen, dass ich Jesus radikal nachfolge und ihn liebe. Zinzendorf hier aus dem Herrnhut hat das mal gesagt. Er sagte, ich habe eine Passion und die ist er. Und ich glaube, so ruft dieser Text uns auch auf, auch in dieser Zeit das hochzuhalten. Hey, ich bin für Jesus. Ich lebe für ihn und ich habe diese eine Passion. Frage Nummer 5. Was bedeutet Leidenschaft für Jesus? Was meint Paulus damit? Die Antwort finden wir hier in Vers 10. Da sagt Paulus, ich will ihn, also Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Also Paulus sagt, hey, ich lebe, um ihn zu erkennen. Paulus war nicht so sehr fasziniert von einer Religion oder von dieser neuen Sekte der Christen, die damals aufkam, sondern Paulus war fasziniert von einer Person. Und diese Person war Jesus Christus. Christentum ist keine Religion, sondern eine Beziehung. Du und ich, wir sind berufen, in Beziehung zu Gott zu leben. Und davon war Paulus hin und weg, als er diesem Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnet ist. Das hat sein Leben komplett verändert, weil es eine neue Beziehung in seinem Leben gab, die plötzlich für ihn alles war. Er war so ergriffen von diesem Jesus, von seiner Herrlichkeit und von seiner Liebe, dass er alles andere vergessen hat. Und wie könnten wir das nicht von diesem Jesus ergriffen haben, wenn wir daran denken, einfach jetzt von Weihnachten kommt, wie dieser Gott uns liebt, was dieser Gott für eine Leidenschaft hat, dass dieser Gott, Gott, der die Welt geschaffen hat, allein durch sein Wort, der die Welt zusammenhält, dass dieser Gott Mensch wurde, in irgendeinem Stall, irgendwo in Bethlehem geboren wurde, ganz klein wurde. Was ist das für ein Gott, den so eine Leidenschaft und so eine Liebe antreibt, dass er uns so nahe kommt, dass, wie du gesagt hast, jeder kommen kann? Es gibt so eine Karte, da steht drauf, schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Das ist unser Gott, der sich so klein machte aus Leidenschaft für uns. Und der dann sogar ans Kreuz ging, bezahlte für unsere Sünden, alles tat, was zu tun gab, damit wir ihn kennen können, damit wir zurück an sein Herz kommen können, die Gemeinschaft genießen können mit ihm, damit wir leben können in dieser Liebesbeziehung zu ihm. Und das hat das für Paulus bedeutet. Christentum hat für ihn nicht bedeutet, besonders schlau zu werden in der Lehre oder in Doktrin, sondern es hat für ihn zuerst bedeutet, Jesus zu kennen, vom Herzen eine echte Gemeinschaft, eine echte Beziehung mit Jesus zu haben. Das ist das, was bei Paulus steht. Hey, das ist mein Gewinn. Ich bewerte meinen Tag nicht mehr daran, wie viel Geld ich gemacht habe. Ich bewerte meinen Tag auch nicht mehr daran, wie viele Leute sich durch mich bekehrt haben oder so. Sondern er sagt, hey, ich bewerte mein Leben und meinen Tag daran, ob ich ihn besser kennengelernt habe. Ob ich ein Stück mehr von Jesus Liebe und seiner Leidenschaft und seiner Wahrheit verstanden habe und ihn mehr kennengelernt habe. Ich kenne einen, der hat jetzt angefangen, die Bibel durchzulesen, unter diesem Gesichtspunkt, hey, ich will nicht irgendwie was mehr wissen oder so, sondern ich will Gott kennen. Und er streicht sich einfach jede Stelle an, die zeigt, wie Gott ist, wie der Charakter Gottes ist. Fand ich eine schöne Idee, so die Bibel zu lesen. Ja? Nicht zu sagen, hey, ich will jetzt unbedingt mehr wissen. Natürlich gehört das auch dazu. Aber ich will ihn mehr kennen und deshalb schaue ich in sein Wort. Oder im Gebet. Gebet ist keine religiöse Pflichtveranstaltung, die wir machen müssen. Sondern Gebet im Ursprung ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet bedeutet, ich trete in die Gegenwart Gottes und ich begegne ihm. Ich weiß noch, als ich mich bekehrt hatte mit 15 Jahren, und ein, zwei Jahre später fing ich an zu beten, einfach weil es Gott mir aufs Herz gegeben hatte. Und ich ging jeden Abend raus und ich hatte keine Ahnung, wie man wirklich betet oder so. So ging ich jeden Abend raus, ging durch in den Wald und ja, versuchte einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und am Anfang war das sehr, sehr mechanisch so. Und ich habe einfach versucht, okay, zuerst sage ich Dank und dann versuche ich Gott anzubeten und dann bringe ich ihm meine Bitten. Aber ich habe gemerkt, nach wenigen Wochen kam Leben da rein. Und ich merkte so, wow, irgendwie, jetzt spüre ich, dass Gott hier ist. Jetzt ist es nicht mehr nur religiöse Pflichterfüllung, sondern es ist Gemeinschaft. Gott ist hier und manchmal habe ich ihn echt ganz, ganz nah an meinem Herzen gespürt und konnte ihn kennenlernen. Und das ist eigentlich die Essenz von Gebet. Nicht zuerst, dass wir ihm unsere Bitten bringen, das gehört auch dazu, aber dass wir eintreten in die Gemeinschaft mit ihm. Über dem nächsten Jahr gilt auch das, was über jedem Jahr gilt für alle die, die zu Jesus gehören. Nämlich 1. Korinther 1, Vers 9. Schreibt Paulus, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Diese Berufung steht über deinem und meinem Leben. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Nicht zur religiösen Pflichterfüllung, sondern zur Gemeinschaft mit Christus. Und für mich ist das ein tiefer Trost, dass genau dieser Vers im 1. Korintherbrief steht. Die Korinther, das war nämlich eine Chaosgemeinde. Gab es Spaltung ohne Ende, Sünde ohne Ende von der allerschlimmsten Sorte. Ich glaube, gäbe es so die Korinther-Gemeinde heute hier, ich glaube, die Kirchenleitung oder so, hätte die schon lange zugemacht und gesagt, Schluss, wir machen die Türen zu. Aber genau in diese Gemeinde schreibt Paulus, hey, Ihr seid berufen zur Gemeinschaft in Christus. Und egal wie tief wir gefallen sind, egal wie dunkel es um uns aussieht und egal wie viel wir vielleicht gesündigt haben, es gilt, wir können zurückkommen zu Jesus und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Also Paulus, für ihn bedeutete Leidenschaft, Jesus zu kennen. Was bedeutet es noch für ihn? Er schreibt, ich will ihn erkennen, also Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Für Paulus bedeutet es, die Kraft von Jesus Auferstehung zu erleben. Ich will im nächsten Jahr die Kraft von Jesus Auferstehung erleben. Ich will im Glauben leben, dass mein Herr, dem ich diene und dem ich mein Leben gegeben hat, lebt und lebt in Kraft. Dass dieser Körper, der total tot war, jetzt lebt und jetzt ein herrlicher Leib ist und dass genauso wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, er heute Wunder tun kann und er heute Leben bringen kann. Ich will sehen, wie seine Kraft groß wird in mir und in dieser Welt. Paul und ich haben ja mit einigen anderen im nordafrikanischen Land gedient. Und als ich gekommen bin, vor 6 Jahren, waren wir total happy, wenn sich mal 2 oder höchstens 3 von den einheimischen Gläubigen zusammen getroffen haben. Wir wussten nur von einer Handvoll von Gläubigen. Und jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen war es, haben sich das erste Mal eine größere Gruppe, wir haben 30 gehört, wir wissen es nicht, wie viele es genau waren, aber eine größere Gruppe von Nachfolgern, einheimischen Nachfolgern, alle früher Muslime, getroffen, um sich gemeinsam zu stärken und um gemeinsam vor Weihnachten zu feiern. Da, wo nichts war und da, wo es eigentlich so aussah, als würde auch niemals was kommen, weil die Gesellschaft so feindlich ist gegenüber Nachfolgern von Jesus. Da baut Gott sein Reich und da zeigt er seine Kraft und da lässt er sein Reich kommen. Wenn er das da tun kann, kann er es auch in Eisenhüttenstadt tun. Jesus hat Kraft und Jesus ist der Sieger. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir im neuen Jahr diese Leidenschaft haben und sagen, hey, ich will diese Kraft seiner Auferstehung erleben. Jesus ist Sieger gegen die dunklen Mächte. Ich werde es nie vergessen, wie ich zum unerreichten Stamm gefahren bin, das erste Mal länger, vor vielleicht 3 Jahren. Und ich war in diesem Hotel vielleicht für 5, 6 Tage, einfach um für diesen Stamm zu beten. Und ich habe da in diesem Hotel, in dem Stamm gelebt und gebetet. Und in der ersten Nacht wache ich nachts plötzlich auf und ich weiß, wow, irgendwas steht neben meinem Bett. Und ich war plötzlich halbseitig gelähmt, konnte meine rechte Körperhälfte nicht mehr bewegen. Und ich wusste, es war ein Angriff. Und mir blieb nur zu sagen und zu rufen, so Jesus, Jesus. Und sofort war die Lähmung weg. Und sofort, spürte ich Frieden. Jesus ist Sieger über die Mächte der Dunkelheit. Jesus ist Sieger über unsere Sünde. Wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Wir können Freiheit finden von Sünde. Wir können Freiheit finden von Süchten. Jesus kann uns rausbringen. Die Kraft seiner Auferstehung ist da. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen auch im neuen Jahr diese Kraft seiner Auferstehung erleben und sehen, wie er wirkt und sehen, wie er uns immer ähnlicher macht. Was bedeutet Leidenschaft für Jesus noch? Paulus sagt, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Für Paulus bedeutete, Leidenschaft zu haben, auch zu leiden. Das steckt ja schon in dem Wort drin. Altes, anderes deutsches Wort ist ja Passion. Benutzen wir ja auch für Leidenschaft und für Leiden. Das ist eigentlich das gleiche Wort. Und es gibt keine Leidenschaft ohne Leiden. Wenn wir uns sagen, hey, ich lebe für diese eine Sache und ich lege mich fest, bedeutet das immer irgendwelche Einbußen, irgendwelche Leiden. Ich habe letztens einen kennengelernt, jungen Mann, vielleicht ein bisschen älter als ich, Familienvater, hat in einer Firma für die Vermögen von irgendwelchen Sportlern verwaltet und also irgendwas mit Finanzen und Aktien oder so gearbeitet, war da sehr weit oben, sehr gutes Geld verdient, sehr erfolgreich. Und er hatte jetzt diesen Job aufgegeben, um in einer Organisation zu arbeiten, die sich einsetzt, dass Muslime Jesus kennenlernen. Und natürlich sein Chef hat es gar nicht verstanden. Und selbst seine Gemeinde hat es nicht verstanden. Wir haben ihm gesagt, hey, was machst du da? Hallo, du hast Verantwortung für deine Familie oder so. Du könntest deinen Kindern so eine gute Zukunft mit so viel Geld bieten und jetzt gibst du das alles auf? Aber ich habe selten einen Mann gesehen, der fröhlicher war als dieser Mann. Er strahlte so eine Leidenschaft und so eine Freude aus ihm raus, Jesus nachzufolgen. Und er hat das tatsächlich gemacht und das hingelegt mit seiner Frau zusammen. Das ist ein kleines Zeugnis irgendwie, was heißt, auch in unserer Kultur Gemeinschaft zu haben in seinen Leiden. Wo können wir im neuen Jahr Bequemlichkeit ablegen und echte Leidenschaft haben für Jesus und auch mit ihm leiden? Sechste Frage. Was hindert Leidenschaft für Jesus? Eine Antwort darauf finden wir hier in Vers 3. Da schreibt Paulus ganz am Anfang, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht aufs Fleisch vertrauen, also nicht auf uns selbst vertrauen. Bei Paulus hieß auf sich selbst vertrauen, auf Religion zu vertrauen, auf das Judentum zu vertrauen. Nun ist es bei uns wahrscheinlich nicht mehr so. Aber wo vertrauen wir auf uns selbst? Vielleicht ist es unsere Bildung, auf die wir vertrauen. Vielleicht ist es unsere Absicherung, dass wir sagen, hey, wenn ich mich nur finanziell genug absichern kann, dann wird mein Leben sicher sein. Vielleicht ist es auf Ansehen, wo wir einfach einen guten Ruf haben wollen vor Menschen. Vielleicht ist Karriere. Vielleicht ist es aber auch Sünde. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen. Da war einer ein Syrer, der echt Jesus nachgefolgt ist, wo wir dachten, wow, der macht gute Fortschritte. Jetzt hat er seine Frau verlassen, ist nach England gegangen. Hat sich der Sünde hingegeben, hat letztendlich auf sich selbst vertraut. Das hindert Leidenschaft für Jesus. Was hindert noch die Leidenschaft für Jesus? Auf die Vergangenheit zu schauen. Vers 13 hier sagt Paulus, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus wusste, dass seine Vergangenheit sicher ist in Jesus. Und deshalb konnte er sie loslassen. Was für ein Segen, wenn man seine Vergangenheit loslassen kann. Weißt noch, als ich Zivildienst gemacht habe, in einer christlichen, im christlichen Bibelheim, und hatte mich total gefreut, dass ich da jetzt Zivi machen konnte und viele Predigten hören konnte. Und der erste Abend, den ich da hörte, da war irgend so ein Seelsorger da, der halt ganz viel, der so hat so mit Familienaufstellung gearbeitet, also die Kindheit aufarbeiten und so. Und ich sage nicht, dass es an sich schlecht ist oder so. Aber an diesem Abend, als er darüber geredet hat, war so eigentlich, sein Tenor war, hey, wir sind alle Opfer von unserer Vergangenheit. Und wir können da auch nicht viel machen. Und wenn wir was machen können, dann ist es sehr, sehr kompliziert. Und da müssen wir ganz viel arbeiten an uns selbst und so. Und ich weiß noch, wie dann ein alter Bruder aufstand, der sollte beten am Ende von der Versammlung. Und er zitierte diesen Vers. Und er sagte, hey, ich vergesse aber, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich sage nicht, dass wir blind werden für unsere Vergangenheit oder so. Und manchmal kommen Dinge hoch und dann ist es auch gut, die vors Kreuz zu bringen. Aber letztendlich bringen wir sie vors Kreuz. Und das ist die Freiheit des Evangeliums. Und das glaube ich zutiefst, dass wir nicht länger Opfer unserer Vergangenheit sind. Das Jahr 2020 nicht das Jahr 2021 bestimmt, sondern dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Das heißt, dass unser altes Leben vorbei ist und eine neue Zukunft für uns angebrochen ist. Ständig nach hinten zu schauen und ständig zu denken, ah, hätte ich den Fehler nicht gemacht. Oder ah, wäre ich nur in einer anderen Familie geboren. Bringt nichts. In Jesus können wir frei sein von unserer Vergangenheit und auf die Zukunft schauen. Und das war Paulus Motor und damit schließe ich. Paulus war ergriffen von dieser Hoffnung, die er hatte. Vers 20 und 21 hier schreibt er, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Paulus hatte eine totale Perspektive auf die Ewigkeit. Für ihn war Ewigkeit nicht irgendwie was für alte Omis und Opis, die halt mit diesem Leben nichts mehr anfangen können und sich halt deswegen auf die Ewigkeit vertrösten müssen. Sondern für ihn war Ewigkeit der Motor für Leidenschaft. Für ihn bedeutete Ewigkeit nämlich die Erfüllung von seiner Leidenschaft. Diesen Jesus, dessen Herr, für den er jetzt schon brannte, den wird er sehen in der Herrlichkeit. Und Ewigkeit heißt für uns als Nachfolger von Jesus, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Du und ich, wenn du zu Jesus gehörst, wir werden Jesus sehen. Und er wird uns einen neuen Leib geben, in dem kein bisschen Krankheit mehr ist. Er wird all unsere Tränen abwischen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen. Und unsere Leidenschaft und unsere Hoffnung wird kein bisschen enttäuscht werden, sondern sich total gelohnt haben. So können wir froh in das neue Jahr gehen, weil jeder Tag, den wir gehen, bringt uns ein Stück näher zu diesem Ziel, Jesus zu sehen.